Hallo, liebe AKE-Interessierte. Es geht wieder los mit einer weiteren Runde Fragen, Antworten und Gedanken rund ums Thema außerkörperliche Erfahrungen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, weil mich doch einige E-Mails erreicht haben, warum ist meine Frage noch nicht beantwortet worden? Ich habe eine extreme Vielfalt an Fragen zugeschickt bekommen, sowohl über die Kommentare als auch per E-Mail. Und ich gehe da tatsächlich so nach Datum durch. Ne, manchmal gucke ich, was passt da zusammen, kann ich da vielleicht zwei Sachen auch zusammen beantworten. Aber grundsätzlich sammle ich die Fragen linear und versuche sie auch so zu beantworten. Und bitte um Geduld, auch wenn es mal 3, 4 Wochen dauert, bis die Frage adressiert wird und die Antwort kommt. Es ist einfach eine Frage der Menge, aber es wird geschehen, auf jeden Fall. Ja, ich möchte heute direkt loslegen mit der ersten Frage. Mich interessiert, was es bedeutet, ins Licht zu gehen. Löst sich dort die unsterbliche Seele auf? Keine Identifikation mehr mit dem Ich-Bewusstsein? Ja, zunächst mal würde ich dazu sagen wollen, dass das augenscheinliche Licht, und das habe ich schon mal in einem meiner Podcasts ein bisschen ausführlicher behandelt. Der Podcast hieß, glaube ich, Die Lichtfalle. Und für mich ist sehr deutlich, dass das, was wir als Licht wahrnehmen, nicht zu vergleichen ist mit einem Licht, was wir hier im irdischen Sinne kennen. Also weder das Lampenlicht noch das Sonnenlicht noch das Tageslicht, sondern es ist eher eine Wahrnehmung resultierend aus einem Angleich von einer Vibrations Umgebung in eine andere Vibrationsumgebung. Und dadurch wird die Klarheit unserer Wahrnehmung gedämmt. Und es braucht ein Momentchen, bis wir uns rekalibrieren, bis wir uns neu orientieren. Und ja, das stellt sich für uns als Licht dar. Und wenn sich das System des Energiekörpers, der dort unterwegs ist, an die neue Umgebung gewöhnt hat, dann kommt auch die Klarheit. Und das kann für manche länger dauern und für andere, ja, geht das eben auch schneller. Es gibt auch nicht nur ein Licht. Nach meinem Verständnis und auch nach meiner Erfahrung haben wir unterschiedlichste Begegnungen mit dem, was wir als Licht wahrnehmen. Und ich denke, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, was der Ausgangspunkt eines jeden Seelenaspekts ist nach dem Eintreten des physischen Todes oder nach dem Verlassen der Inkarnation, wenn man so will. Löst sich dort die unsterbliche Seele auf? Das ist, glaube ich, schon ein Paradox in der Frage. Etwas Unsterbliches löst sich nicht auf. Je nachdem, wo dieser erste Vibrationsangleich stattfindet oder diese Ausbalancierung, dieses Neukalibrieren, kommen wir erstmal in einen anderen Energiekörper. Ich will es mal so formulieren und ich habe da schon drüber gesprochen. In der Theosophie wird sehr gerne mit der Analogie von Energiekörpern gearbeitet. Und wir haben einen physischen Körper, danach haben wir eine Schicht, die sehr nah am physischen Körper zu finden ist, die sogenannte, ja, der ätherische Körper, dann der Astralkörper, auch mit dem Emotionalkörper gleichzusetzen und danach der mentale Körper. Und dann geht es noch weiter. Aber für uns sind diese vier Körper in erster Linie im Kontext von klassischen außerkörperlichen Erfahrungen relevant. Und man kann sie vielleicht auch vergleichen, wenn ich jetzt mal eine ganz andere Analogie nehme mit Fahrzeugen. Ich habe einen Fiat Panda, das ist der physische Körper, dann habe ich ein etwas stabileres Fahrzeug, hat etwas mehr Dauer, das ist vielleicht ein größerer Sedan, dann kommt der SUV, vielleicht ein BMW X3 und dann habe ich vielleicht noch ein Amphi-Fahrzeug. Und hier ist der Vergleich zu den Energiekörpern vielleicht ein bisschen klarer. Jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Reichweite und jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Möglichkeit, unterschiedliches Terrain zu bewältigen. Ein Fiat Panda ist da am eingeschränktesten. Ne, das ist der Kleinwagen und wenn es Winter wird, dann wird das schon so ein bisschen ruckelig und wir können sicherlich nicht mit einem Fiat Panda in die Geschwindigkeit kommen, wie wir das vielleicht mit einem vollen Sedan können, der vielleicht mehr PS hat und vielleicht auch größere Reifen und einfach besser unterwegs ist, geht schneller, geht einfacher, fühlt sich anders an. Das wäre in diesem Fall dann Ja, vielleicht der Ätherkörper. Dann kommt der Astralkörper, den ich hier mit dem SUV, mit dem BMW X3 gleichsetze. Der hat schon eine ganz andere Kraft und kommt durch ganz andere Felder und hat Allrad womöglich, ne, und noch mehr PS und kommt da sehr gut und stark vorwärts. Dann haben wir das Amphiefahrzeug. Das kann alle Terrains bewältigen. Das kommt auch weit über die Grenzen dessen hinaus, was ein BMW X3 vermag zu stemmen, besonders wenn die Wetterverhältnisse sich ändern, wenn sich die Umgebung einfach wandelt, dann ist das Amphiefahrzeug gefragt, weil es kann schwimmen und es kann fahren, es kann jegliches Terrain bewältigen. Wenn wir ein größeres Fahrzeug haben, können wir prinzipiell alle anderen Ebenen damit auch besuchen. Und dieses Fahrzeug wird keine Schwierigkeiten haben, das zu bewältigen, es sei denn, die Parklücke irgendwo ist zu klein für ein Amphiefahrzeug. Und so ist es mit den Energiekörpern auch. Unser physischer Körper hat nur eine gewisse Möglichkeit, ist gebunden an die hiesigen physikalischen Gesetze zum großen Teil. Der Ätherkörper ist etwas flexibler, der hängt sehr nah an dem physischen Körper dran und ist auch abhängig vom physischen Körper. Der Astralkörper hingegen, der hat schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Da sind auch die Gesetze nicht mehr bindend, die wir hier haben. Das heißt, ich kann mühelos fliegen, ich kann jeglichen Ort besuchen, teilweise nur durch die Formung eines Wunsches, eines Gedanken. Und schon bin ich da oder befinde mich auf dem Weg. Und der Mentalkörper, den ich mit dem Amphiefahrzeug hier gleichsetze, der kann weit über die Astralebenen hinaus auch in die Mentalebenen gehen und dort wahrnehmen und sich dort bewegen, hat aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, alle niedriger schwingenden Umgebungen zu besuchen. Aber jedes Mal, wenn ich einen Körper wechsle, kann das mit einer Lichtwahrnehmung kommen. Da kommt es zu einem Vibrationsausgleich. Wir spüren das tatsächlich für diejenigen, die ganz klassische außerkörperliche Erfahrungen erleben. Bei dem Vibrationszustand, der heißt ja tatsächlich so im physischen Körper, obwohl es eigentlich ein nicht physisches Phänomen ist. Es ist der Angleich an die erstmal Ätherebene in der Regel oder bei manchen auch direkt an die Astralebene. Die unsterbliche Seele löst sich weder in der Astralwelt auf noch in der Mentalwelt. Es geht dann noch weiter in diesem, da kommen dann noch die Seelenkörper hinterher. Das heißt, die Art und Weise der Wahrnehmung und wie wir uns bewegen, die ändert sich vielleicht, aber die Seele ist für mich immer so das Mutterschiff. Die ist ganz oben drüber noch der letzte der Seelenkörper sozusagen. Die Identifikation mit dem Ich, die bleibt auch in der Astralwelt meinem Verständnis nach noch aktiv. Und da ist dieses Ego-Bewusstsein und ich gehe jetzt mal von aus, dass der Ausdruck Ich-Bewusstsein gleichzusetzen ist mit dem Ego-Bewusstsein. Und das bleibt sicherlich noch ein Stück weit bestehen in der Astralwelt, die auch sehr emotionsgesteuert ist und wird sich dann erst in den unteren Mentalebenen auflösen. Dort verschwindet dann dieser Anspruch der Identifikation mit dem Ego. Das ist ja das, was wir hier in der physischen Realität ganz deutlich erleben, diese Art der Identifikation. Und das ist in der Mentalebene dann absolut nicht mehr notwendig. Ja, ich denke oder hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben und wende mich einer weiteren Frage zu. Wie genau grenzt du eine außerkörperliche Erfahrung von einer Astralreise und die wiederum von einem luziden Traum ab? Kannst du während des Erlebens eine Erfahrung in der Außerkörperlichkeit prüfen, um welchen der Zustände es sich gerade handelt? Zum Beispiel mit einem bestimmten Test und einer typischen Erfahrung für die jeweiligen Zustände. Oder ist am Ende alles dasselbe? Die Frage geht noch so ein bisschen weiter, da knüpfe ich dann gleich dran. Also zunächst mal möchte ich sagen, es gibt ja keine Astralpolizei. Das Vokabular, was wir nutzen, das ist von Menschen gemacht. Und wie das immer so ist in der Philosophie und teilweise sogar in der Wissenschaft, gibt es Beschreibungen oder Wörter, die ja letztendlich nur Label sind, die unterschiedlich genutzt werden und vielleicht auch in ihrer Nuance unterschiedlich zu verstehen sind. Ich versuche hier auch nur ein Vokabular zu implementieren, was möglichst einfach ist, und ich will es gar nicht komplizierter machen als notwendig, aber man kann natürlich auch 100.000 Label für 100.000 kleine Unterschiede finden. Aber ich weiß nicht, wie hilfreich das ist und wie relevant das am Ende auch ist. Für mich ist ein luzider Traum auch ein Phänomen, was ich den Astralebenen zuordnen würde und auch in den großen Kontext von außerkörperlichen Erfahrungen mit integrieren würde. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ja keine rein körperliche Erfahrung ist und ich eben auch bestimmte Fähigkeiten in diesem luziden Traum habe und entwickeln kann, die mir in der physischen Realität nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist aber auch dieser luzide Traum ja sehr emotional gesteuert, und ja, es sind so für mich so Indikatoren, dass ich es mit in die Astralwelt integrieren kann. Ich darf es aber trotzdem differenziert betrachten. Für mich ist der luzide Traum in seinem Stattfinden eine individuelle Realität, die tatsächlich von mir geschaffen ist, bevor ich mir vielleicht sogar bewusst werde, dass ich mich in einem luziden Traum befinde. In einer außerkörperlichen Erfahrung anderer Natur bin ich in der Regel, und ich sage ganz deutlich, in der Regel in sogenannten Konsensrealitäten unterwegs, die nicht von mir allein kreiert sind, sondern von Millionen von anderen oder Milliarden von anderen Seelenaspekten, die vor mir und mit mir durch diese Ebenen gehen und konstant manifestieren. Ähnlich wie das hier auch in der physischen Realität ist. Man kann sich so sein eigenes kleines Reich schaffen, aber grundsätzlich sind wir Teil einer Welt, in der wir ein Verständnis haben für die Grundgesetze, die hier herrschen, die physikalischen und auch die Etiketten und alles, was dazugehört. Wir haben eine gewisse Norm hier geschaffen in der physischen Realität und damit ist es auch eine Konsensrealität, weil wir alle nicht vielleicht 100% gleich, aber sehr ähnlich wahrnehmen innerhalb dieser Realität. Und eine Astralreise ist für mich im Prinzip das gleiche wie eine außerkörperliche Erfahrung. Da es gibt sicherlich Menschen, die sagen, nein, das ist was anderes. Für mich ist das nicht der Fall. Ich kann das alles zerrupfen und nochmal in kleinere Schubladen packen, aber ich finde es einfach nicht unterstützend und nicht hilfreich. Und deshalb stelle ich die Astralreise mit außerkörperlichen Erfahrungen gleich. Das ist für mich eine große Schublade, wenn man so möchte. Astral heißt ja nur zu den Sternen. Wenn ich jetzt also meine Erfahrungen so definiere oder beurteile, dass nur die Erfahrungen, die durchs Weltall gehen, dann auch sogenannte Astralreisen sind, ja, dann schränke ich mich ja am Ende tatsächlich selber nur ein. Und das muss meines Erachtens gar nicht sein. Es gibt Möglichkeiten, einen luziden Traum zu erkennen. Für jeden ist das am Ende ein bisschen unterschiedlich, ne? Und es gibt auch Möglichkeiten, aus einem luziden Traum heraus in eine klassische außerkörperliche Erfahrung zu wechseln. Auch da wechseln wir letztendlich das Vibrationsfeld. Die Astralwelt in sich hat sehr viele unterschiedliche Umgebungen. Die niederen Astralebenen schwingen anders als die mittleren und die höheren Astralebenen selbstverständlich. Und selbst innerhalb der niedrigen Astralebenen oder der unteren gibt es dann noch mal sehr viele feine Unterschiede, die zu beobachten und zu erleben sind. Ich kann in einem luziden Traum schauen, was habe ich eine Körperlichkeit? Für mich ist das persönlich immer so ein Merkmal. In einem luziden Traum nehme ich mich körperlich wahr. Dann schaue ich auf meine Hände. Die sehen zwar nicht aus wie meine physischen Hände, die sind in der Regel größer oder ich habe mehr Finger. Sie sind ein bisschen anders, so ein bisschen wie von künstlicher Intelligenz geschaffen. Und das Ganze hat manchmal auch so ein bisschen für mich so eher so einen Comic-Charakter, nicht so einen Realitätscharakter, wie das in anderen Umgebungen der Astralwelt der Fall ist. Wenn ich in einer klassischen außerkörperlichen Erfahrung bin, dann habe ich keine Wahrnehmung von Körperlichkeit. Dann bin ich tatsächlich ohne Körper, außer Körper. Es kann mal sein, dass ich tatsächlich so eine kurze Wahrnehmung bekomme von einem Energiekörper, aber hier Körper nicht in dem Kontext, dass der Beine, Arme, Nase, Mund und Rumpf hat, sondern Körper als, ja, wie auch ein geometrischer Körper keine Arme, Beine und Rumpf hat, sondern jegliche Form annehmen kann, so kann auch dieser Energiekörper jegliche Form annehmen. Das erlebe ich schon mal, aber eigentlich ist es eher so, dass ich wie ein Funkenbewusstsein unterwegs bin und keine Gliedmaßen wahrnehme und die auch nicht brauche, um mich fortzubewegen in irgendeiner Form. Ich kann Gestalt annehmen. Das geht durchaus. Das ist eine Möglichkeit, eine Art und Weise, meine Anwesenheit zu manifestieren oder zu demonstrieren, wenn nötig. Ich wüsste jetzt kein praktisches Beispiel, weil ich werde von außen immer aufgrund meiner Grundschwingung als Menschenkind sozusagen identifiziert, denke ich. Zumindest zeigt das meine Erfahrung, aber ich könnte wahrscheinlich mir eine Gestalt manifestieren innerhalb einer Astralreise, so wie andere Entitäten das auch können. Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied und das sind die unterschiedlichen Definitionen. Der zweite Teil der Frage ist, und wo halten sich unbewusst Träumende auf? Also zum Beispiel in einer Astralwelt, abhängig von ihrer jeweiligen Schwingung. Und wie kann ich herausfinden, ob ich mich gerade in einer Konsensrealität oder einer subjektiven Realität befinde? Den zweiten Teil der Frage habe ich schon beantwortet. Wo halten sich unbewusst Träumende auf? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, jedenfalls nicht für alles. Denn ich glaube, da sind die Möglichkeiten auch sehr unterschiedlich. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass es sogenannte, ja, ich nenne sie Schläfer gibt, die wolkenartig dahin schweben in der Astralwelt und völlig wahrnehmungslos sind. Das sind vielleicht die Träumenden oder Unbewussten, die Schlafenden. Und es gibt aber auch Aspekte unseres multidimensionalen Selbst, die beschäftigt sind während des Schlafes. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass es nicht nur den Ich-Aspekt hier in der physischen Realität gibt oder das Ego-Ich, was ich permanent wahrnehme, sondern dass das authentische Selbst, das Seelenselbst, dieser Aspekt, der hier inkarniert ist, vielschichtig in sich ist und die Möglichkeit hat, an unterschiedlichen Feldern parallel anzudocken, wahrzunehmen, sich dort zu beschäftigen und vielleicht auch ganz konkreten Beschäftigungen nachgeht. Ich habe also auch schon erlebt, dass sich inkarnierte Seelenanteile in den unteren Mentalebenen angetroffen habe, wo sich eigentlich nur Verstorbene, die schon weiter auf ihrem Weg sind, befinden, aber die projizieren unter Umständen dorthin aus unterschiedlichen Gründen, meist nur für eine kurze Dauer und dann verschwinden sie wieder. Ähnlich auch in unterschiedlichen Astralwelten. Wir haben Menschen, die auch in ihrem multidimensionalen Selbst Aufgabentypen haben. Das heißt, die haben noch einen anderen Vollzeitjob irgendwo in der Astralwelt oder in den unteren Mentalebenen und sind sowieso permanent auch dort beschäftigt. Das ist für unseren linearen Geist nicht gut greifbar, dieses Konzept. Aber wir sind so viel mehr als unser physischer Körper und das, was wir glauben zu sein. Deswegen ist es für unseren Verstand, der sehr hier sehr menschlich ist, nicht unbedingt ja, leicht, sich da rein zu versetzen. Und auch mir fällt das oft schwer, diese Darstellungen wirklich zu verstehen, die ich dort bekomme. Denn jegliche Information, die mir zugespielt wird, wenn ich Fragen stelle und Informationen bekomme, die müssen sich am Ende über mein Gehirn übersetzen. Und das geht nur über den Datenschatz, der bereits da drin ist. Und jeder hat natürlich eine andere Datenmenge und andere Daten in seinem Kopf. So würde sich das gleiche Phänomen für mich anders übersetzen als vielleicht für einen Physiker oder einen Musiker. Das ist das große Handicap, was wir als Menschen eben haben, wenn wir die Informationen mit ins Physische bringen. Ja, dann noch eine letzte Frage. Wie reinigst du dein Energiefeld? Kommt von der Kiki, an dieser Stelle einen lieben Gruß. Mir hat der heutige Beitrag gut gefallen. Das bezieht sich auf eine andere Episode. Ich habe keine Bedenken bezüglich negativer Anhaftungen. Dennoch wüsste ich gern, wie du die Reinigung vornimmst. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich mit dem Gefühl der Liebe und des Lichts verbinde. Ist das so? Das ist eine Möglichkeit, die eigene Schwingung für den Moment zu erhöhen, sich in ein Gefühl der Liebe zu begeben, ganz bewusst, und sich mit dem Licht von allem, was ist, sozusagen, mit der Vibration, der hochschwingenden Vibration des großen Bewusstseins zu verbinden, mich meinem Seelen-Ich anzunähern, dem höheren Selbst anzunähern. Aber ich gehe da noch ein Stückchen weiter, denn wir sind in unserem Menschsein sehr von Emotionen gesteuert und wir projizieren sehr viel. Und wir kämpfen mit, ja, was ich jetzt mal an dieser Stelle niederen Bewusstseinstypen bezeichnen möchte. Da sind wir tagtäglich mit konfrontiert. Das sind unsere Ängste, unser Mangel-, Opfer- und Schuldbewusstsein, was immer irgendwo in der Begleitung ist. An jedem Tag. Wir sind nicht frei davon. In der Dualität werden wir ständig auch mit negativen Impulsen konfrontiert, ob es das aus den Medien ist oder aus dem Umfeld, aus der Familie, aus der Schule, von der Arbeit. Und wir laufen konstant durch diese Bewusstseinsfelder und nehmen uns das auch an. Viele Menschen leben ihr Leben in einem Opferbewusstsein. Ne, warum ich? Warum passiert mir das alles? Warum bin ich nicht so wie die anderen? Warum bin ich arm und die sind reich? Das ist klassisches Opferbewusstsein. Angstbewusstsein muss ich nicht erklären. Und Schuldbewusstsein ist auch so was Selbstgemachtes. Ich trage die Schuld, die persönliche, die ich mir selbst aufgenommen habe, auferlastet habe. Und vielleicht sogar auch die kollektive Schuld einer ganzen Nation, die kollektiv geformt wurde und sich wie ein unsichtbarer Mantel über uns gelegt hat im Laufe der Jahrzehnte. Wir können, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, unseren Astralkörper von diesen Manifestationen der Projektionen befreien. Desto mehr Angst ich ausdrücke, desto mehr Opferbewusstsein ich da rein projiziere, desto mehr Schuld und Mangel ich erlebe, desto belasteter ist mein Energiefeld. Und insbesondere der Astralkörper und damit auch im nächsten Schritt der Ätherkörper sind anfällig dafür, der Mentalkörper gar nicht mehr. Aber das wiederum wandert in unser physisches System und kann uns tatsächlich auch krank machen. Deswegen ist so eine Reinigung ein dauerhafter Prozess, den ich ja vollziehe, indem ich an mein Unterbewusstsein andocke und auch die Dinge versuche, dort rauszulöschen, ganz bewusst, die im Weg stehen, ne, die mich vielleicht von meiner Kindheit oder vielleicht auch schon aus anderen Leben oder auch kollektiv begleiten, die mir nicht gut tun. Ich könnte da 100 konkrete Beispiele nennen, aber das würde den Rahmen jetzt auch hier sprengen. Ich gehe da sehr detailliert im Manifestationsworkshop drauf ein, auf diese Thematik, wie wir unser Energiefeld möglichst gut reinigen und auch so halten, ne, damit wir uns nicht irgendwelchen Anhaftungen anderer Menschen aussetzen. Anhaftungen sind nicht unbedingt immer fremde Wesen. Ne, dass diese Kreationen, die wir selbst manifestieren, aus unserem ständigen Angst heraus oder aus unserem ständigen Mangel heraus, die nehmen eine Form an in unserem Energiefeld. Und es kann so stark werden, dass die sich absondern und bei jemand anderen andocken. Wenn ich meine Vibration dann irgendwann erhöhe, bleiben diese Gebilde, die lösen sich nicht einfach in nichts auf, sondern die wandern weiter. Und genauso kann es mir passieren, dass ich die Schuld oder das Opferbewusstsein, den Mangel und die Angst von anderen bei mir im Feld aufnehme, wenn ich die Resonanz dafür biete. Und das belastet das System dann in Folge. Ja, das sind meine Antworten für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.